Der Spiegel bezeichnete ihn als christdemokratischen Querdenker. Und als solcher hat er sich in den vergangenen Jahren immer wieder Gehör verschafft. Als Menschenrechtsbeauftragter der Bundesregierung hat Günter Noke dorthin geschaut, wo Menschenrechte mit Füßen getreten werden. So hat er gewarnt vor Menschenrechtsverletzungen vor den Olympischen Spielen in China. Er hat kritisiert die eingeschränkte Pressefreiheit in Russland oder aber die fehlende Meinungsfreiheit im Iran, um nur drei Beispiele zu nennen. In der kommenden Woche tritt Günter Noke sein neues Amt als Afrika-Beauftragter im Entwicklungsministerium an. Wir wollen eine Bilanz ziehen über seine Arbeit als Menschenrechtsbeauftragter. Mit ihm selbst schönen guten Morgen, Günter Noke.
Ja, schönen guten Morgen, Frau Gebrink.
Elementare Menschenrechte sind ein hohes Gut. Das würde sicher nahezu jeder deutsche Politiker unterschreiben. Nicht selten hat man aber das Gefühl, wirtschaftliche Interessen sind dann doch wieder bedeutender in der aktuellen Politik. Täuscht dieser Eindruck?
Ja, ich glaube, dass er überbewertet wird. Ich glaube, dass viel mehr Angst, Rücksichtnahme auf Regierung als ganz konkret immer die wirtschaftlichen Interessen uns manchmal etwas leisetreterisch in der Menschenrechtspolitik erscheinen lassen. Ich glaube, dass durchaus Wirtschaft auch etwas zum Schutz der Menschenrechte beitragen kann, wenn es freien Handel gibt und damit zum Beispiel auch in vielen Ländern überhaupt administrative Strukturen und gute Regierungsführung, Rechtsstaatlichkeit entstehen. Da kann ja Wirtschaft sogar einen Beitrag leisten. Aber natürlich muss man aufpassen, dass man eben nicht da, wo man Gas oder Öl herbezieht oder wo man eine Pipeline bauen will, dann den Regierungen, manchmal autoritären oder sogar diktatorischen Regimen, dann nach dem Munde redet. Die Menschenrechtspolitik misst sich daran, dass wir auch gerade eben als Bundesregierung keinen Zweifel daran lassen, dass wir im Zweifel auf der Seite der Unterdrückten, der Opfer, der von Menschenrechtsverletzungen Betroffenen stehen.
Nehmen wir mal das Beispiel Iran. Warum hat es, obwohl man weiß, wie wichtig die Unterstützung der Opposition gerade jetzt ist, immer noch nicht klare, deutliche Sanktionen gegen das Regime gegeben?
Sanktionen haben immer auch eine zwiespältige Wirkung, weil sie natürlich die Eliten in den Ländern relativ wenig treffen und das allgemeine Volk sozusagen, die Bevölkerung, stärker darunter leidet. Im Iran geht es sicher darum, dass deutsche Firmen dort nicht Technik liefern, die man im Grunde zur Unterdrückung für Repressionsmaßnahmen nutzen kann. Also da sind sicher auch wirtschaftliche Interessen im Spiel gewesen, aber im Großen und Ganzen hat hier die Bundesregierung klar widersprochen und gerade der Iran ist ein ganz, ganz wichtiges Land in dieser Region und wenn hier die ja wirklich virulente Zivilgesellschaft, die Menschen, die gut ausgebildet sind, ja, Iran hat die größte Blockerdichte zum Beispiel im Internet, wenn dort wirklich auch freiere, offenere Strukturen sich etablieren und auch ein mehr demokratisches System entstehen würde, dann könnte der Iran von einem Risikofaktor zu einem Sicherheitsfaktor in der Region werden. Ich glaube, das ist ein großes Thema der nächsten Jahre und hier muss man ganz klar sagen, dass wir eben einen Präsidenten wie Ahmadinejad, aber auch die Strukturen eines religiösen Wächterrates dort, der letztlich zum gewaltsamen Niederschlagen der Protestaktionen letzten Sommer aufgerufen hat, dass wir das natürlich ablehnen müssen.
Auch die Religionsfreiheit hat in Ihrer Amtszeit eine große Rolle gespielt. In diesem Zusammenhang haben Sie die Medien in Deutschland getadelt. Es würde zu wenig über Christenverfolgung berichtet. Was glauben Sie, woran liegt das?
Ja, vielleicht hat es mit unserer, wie wir so manchmal denken, besonderen Aufgeklärtheit im Westen zu tun, dass wir gar kein Verständnis mehr für Religion und religiöse Überzeugungen bei Menschen haben. Religion ist ja für den Einzelnen etwas ganz Existenzielles. Deshalb würde ich auch das Recht auf Glaubens- und Gewissensfreiheit, auf Religionsfreiheit von dem der Meinungs- und Pressefreiheit zum Beispiel unterscheiden. Hier geht es wirklich um etwas, was für den einzelnen Menschen auch einen Absolutheitsanspruch hat. Aber diese Wahrheit, die an sich immer intolerant ist, muss aber tolerant vertreten werden. Man muss miteinander reden. Man darf nicht mit Gewalt seine Überzeugungen anderen beibringen oder vielleicht sogar sie zwingen, diese anzunehmen. Und gerade was Christen angeht, glaube ich, ist in der Öffentlichkeit in Deutschland, in Europa wenig bewusst, dass über 200 Millionen verfolgte Christen weltweit die eigentlich größte Gruppe der aus religiösen Gründen Verfolgten bilden. Und ich glaube, dass das auch wichtig ist, dass gerade auch in Europa wir uns für die einsetzen, die ja eigentlich unsere Glaubensbrüder und Schwestern sind, ohne dass man damit sagt, wir setzen uns nur für Christen ein. Natürlich haben auch andere religiöse Gruppen, wie, ja, wir haben gerade über den Iran geredet, die Baha'i zum Beispiel, eine kleine religiöse Gruppe, die prozentual zu der Mitgliederzahl dieser Gläubigen noch stärker verfolgt ist als die Christen, aber auch natürlich muslimische Menschen, die wie die Uiguren in China im Grunde keinerlei Rechte haben, die irgendwie etwas, was mit religiöser oder kultureller Autonomie zu tun hat, gewährleistet werden. Und insofern lohnt es sich eben, über das Thema Religionsfreiheit zu reden, aber es lohnt sich auch zu sagen, dass wir in Europa nur glaubwürdig sind, wenn wir überhaupt verstehen, was Religion noch bedeutet und wenn wir unser eigenes Christsein, wenigstens einige hier in diesem Land, auch noch ernst nehmen. Und da habe ich nicht den Eindruck, dass in der Politik das unterbelichtet ist, sondern manchmal in der medialen Berichterstattung oder in der allgemeinen Bevölkerung auch gar nicht so wichtig gesehen wird.
Jetzt haben wir die beiden Themenkomplexe Christenverfolgung und Iran kurz angerissen. Was glauben Sie, welches Erbe hinterlassen Sie Ihrem Nachfolger Markus Löhnig im Amt?
Es bleibt noch viel zu tun, das ist das eine. Und das andere ist, es bleibt diese fantastische Idee universal geltender Rechte für jeden einzelnen Menschen. Dieses individuelle Recht, das jeder von Geburt an hat, frei und an Würde und Rechten gleich geboren, das ist schon etwas, was sich lohnt zu verteidigen. Und diese fantastische Idee, ja auch mit Glaubwürdigkeit und mit dem eigenen Vorleben als westliche Regierung ja attraktiv zu machen und allen kulturrelativistischen Bestrebungen oder allen Diktatoren zum Trotz die Fahne der Freiheit und der Menschenwürde hochzuhalten, das, glaube ich, lohnt sich und ist für mich jedenfalls in den vergangenen 4 Jahren etwas gewesen, was mich begeistert hat und auch intellektuell durchaus herausgefordert hat, weil das Thema oft komplizierter ist, als es in so kurzen Gesprächen möglich ist zu vermitteln.
Sagt der scheidende Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, Günther Noke. Mit ihm habe ich über seine Amtszeit gesprochen. Herr Noke, vielen Dank für das Gespräch und einen guten Start im Entwicklungsministerium wünsche ich
Ihnen. Ja, ich nehme nach Afrika die Menschenrechte natürlich mit.
Genau. Vielen Dank, Herr Noke.